Hallo und herzlich willkommen zu meiner letzten Folge von Bot Talks, einer Podcast-Reihe der Professur für Romanistische Sprachwissenschaft Französisch-Italienisch der TU Dresden. Mein Name ist Claudia Rausch und ich arbeite derzeit am hiesigen Institut für Romanistik. In der heutigen Folge thematisieren wir, welche neuen Dimensionen der Einsatz von KI und vor allem die KI-basierte Erstellung von Texten dem Prüfungsgeschehen an Universitäten hinzufügt und im Rahmen dessen auch, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind. Hierzu begrüße ich Professor Dr. Alexander Lasch. Er ist Inhaber der Professur für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden und Studiendekan der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften, des Masters Digital Humanities sowie Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Fakultät. Und das ist noch nicht alles, denn wenn er gerade mal nicht forscht und lehrt, ist er ein Content Creator, wie er im Bilderbuch steht. Er produziert YouTube-Videos, teilt sich bei X und anderen Plattformen mit oder gastiert, so wie heute, in diversen Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ich mich auch. Herzlich willkommen.
Herr Professor Lasch, welche Bedeutung haben KI-generierte Texte für Sie? Nutzen Sie selber textgenerierende KI?
Ja, vor allen Dingen, um bestimmte Dinge zu testen, also vor allen Dingen die Weiterentwicklung und die, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, die Abstimmung von unterschiedlichen KI-Tools untereinander. Das heißt, dass man schon beobachten kann, wie zwei der größten Modelle im Moment, also das heißt Chatbots, die auf Large Language Models gebaut sind, also ChatGPT und Google Bard, sich gegenseitig, sagen wir mal so, beeinflussen, insofern, als man davon ausgehen muss, dass Userinnen beide Tools benutzen und sich dann für das jeweils Beste entscheiden, in der jeweils besten Situation. Und mich interessiert im Moment vor allen Dingen nicht die Frage, wie in diesen Modellen Text generiert wird, sondern eher die Frage, wie sich die kommerziellen Anbieter dahinter vorstellen, in welche Umgebungen man sie einbettet. Da ist ChatGPT mit Bing und Microsoft sehr eng verbunden. Und die Exportfunktion von Google Bard zu sagen, bitte teile doch das Ergebnis nach GDocs und Gmail. Also womit schon mal ziemlich klar ist, in welche Richtung das geht. Für mich spielt es überall da eine wichtige Rolle, wo ich Standardisierung und standardisierte Textaufgaben habe, die ich ganz ungern selbst übernehme.
Sie haben ja gerade die Zukunft der Firmen oder die Firmenvision angesprochen. Aber wie wird sich Ihrer Meinung nach die schnell voranschreitende Entwicklung künstlicher Intelligenz auf das universitäre Leben auswirken müssen? Bedeutet Universität künftig ein Lehren, Lernen und Arbeiten Hand in Hand mit KI?
Wird es, so oder so. Also das heißt, egal ob wir da Regelungen vornehmen für die Studiengangsentwicklung oder für die Beurteilung von Prüfungsleistungen. Es wird auf alle Fälle jetzt schon eingesetzt, und zwar, wie wir aus aktuellen Umfragen wissen, von einem beträchtlichen Teil der Studierendenschaft. Also wir reden da je nach Studie und Umfrage zwischen 80% und 90%. Und das muss gar nicht sein, dass dieser Einsatz erfolgt für, und das Gespenst geht ja um, ja, also das heißt, dass man komplette Arbeiten und Qualifikationsschriften und semesterbegleitende Arbeiten schriftlich in der KI übergibt. Wir reden hier sehr viel über Unterstützungsmöglichkeiten, also das heißt, bitte fasse mir doch mal eine Gliederung oder schlage mir doch mal Themen vor in einem bestimmten Feld. Oder wenn du X erklären müsstest, wie würdest du das tun? So dass man tatsächlich einen Trainingspartner oder eine Trainingspartnerin in KI hat, die beim eigenen akademischen Schreiben unterstützt. Das ist eigentlich die wesentliche Funktion, die die Bots im Moment für Studierende übernehmen. Und sie sollen das gefälligst auch nutzen. Es wäre absolut unsinnig, davon auszugehen, dass wir ein Werkzeug, das uns beim kreativen Arbeiten unterstützt, nicht benutzen. Sonst können wir ja auch die Mikrofone abbauen und uns analog treffen. Also der Punkt ist einfach der, dass wir in den Prüfungsgeschehen, auf die es eigentlich hinausläuft, also die Frage, wie beurteilen wir in Zukunft Prüfungen, eigentlich nur zwei Wege haben. Das eine ist, dass wir in kontrollierten Settings zurückkommen müssen zu der Frage, was ist eigentlich für uns basal in unserer Fachdisziplin an Wissensbeständen, von denen wir ausgehen müssen, dass die Studierenden sie auch nachts um drei wiedergeben können, ja, und zur Anwendung bringen. Und das ist nicht, ich denke, das ist relativ überschaubar. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das allen schmeckt. Also das heißt vor allem den Studierenden schmeckt. Weil das wird dann, das sind wirklich Basis-Skills. Das zweite ist, dass wir, glaube ich, sehr viel stärker dort, wo es sich anbietet, auf mündliche Prüfungsformate oder nicht Prüfungsformate, das ist schon wieder Quatsch, weil dann müssten wir an die prüfungsrechtliche Auslegung, an die Prüfungs- und Studienordnung ran, sondern ich würde mal eher sagen, dass man Prüfungsleistungen in ein Interaktionsszenario einbettet, in das es gestattet, auch Rückfragen zu Prüfungsleistungen zu stellen, sodass man dann in den akademischen Diskurs kommt und das wollen wir ja ohnehin alle.
Also wäre Ihrer Meinung nach ein Idealbild für Sie einer Zukunft der Universität, in die KI eingebettet ist, genau diese, die Sie gerade beschreiben, Hand in Hand mit ihr zu gehen und sie zu nutzen in der Lehre, in der Forschung?
Ja, also das ist in der Forschung, sagen wir mal so, also wenn ich rede jetzt heute mal nur als Germanist, ja, das macht es entspannter. Also bei uns sterben durch Forschung keine Menschen. Ne, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann ist es tatsächlich so, dass wir im Einsatz von KI-Tools, auch experimentellen Einsätzen, wahrscheinlich wesentlich befreiter agieren können als Forscherinnen, die an kritischer Infrastruktur und Grundlagenforschung arbeiten. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Dadurch, dass wir gesellschaftliche Zustände beschreiben und Sprachgebräuche beschreiben, ist es immer so, dass es nachgelagert ist, erstmal Interesse. Man kann sehr viel über gesellschaftliche, kulturelle Phänomene kennenlernen, aber es ist niemand unmittelbar betroffen in den Konsequenzen seiner reellen Lebenspraxis. Das macht es bei uns leichter, sehr viel leichter als in anderen Disziplinen, auf KI-Tools zu setzen, auch experimentell. Und vor allen Dingen könnte für uns tatsächlich die große Gelegenheit darin bestehen, dass wir speziell in den Sprachwissenschaften unterschiedlicher Nationalphilologien gemeinsam kooperieren, um zum Beispiel beim Aufbau von Large Language Models zu unterstützen, die dann zum Beispiel auch einer Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden oder halt auch im universitären Kontext eingebettet sind. Da ist unglaublich viel vorstellbar. In der Lehre hingegen ist es so, dass wir, das passiert jetzt an der einen oder anderen Stelle, dass man versucht, Strukturen aufzubauen, dass neben der fachwissenschaftlichen Ausbildung man Studierende sich in die Nutzung von KI-Tools einüben können. Hier würde ich vor allen Dingen unsere Weiterbildungszentren in der Pflicht sehen, also das ZIL oder das Schreibzentrum, das es hoffentlich noch lange gibt, ja. Und unseren Partner, wo wir gerade aufnehmen, die SLUB, die also mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten da Studierende unterstützt. Für die Lehre selbst in der Germanistik, ja, da eigene Module in die Studienordnungen zu bringen, ist schwierig. Aber ich würde dafür plädieren, dass man in Lehrveranstaltungen dort, wo es geht, zum kreativen Arbeiten, auch gerne in Gruppe, auch zum spielerischen Umgang mit bestimmten Themen, unserer kritischen Reflexion, das überall einbettet, wo man mit Text und Sprache zu tun hat. Und zuletzt, zu guter Letzt, im Masterstudiengang Digital Humanities, muss ich jetzt vielleicht nicht so viel sagen, wird an allen Orten und an allen Enden und an allen denkbaren Stellen und undenkbaren Stellen mit KI-Tools gearbeitet. Das reicht von Textgenese über die automatische Konvertierung von bestimmten Textgrundlagen in standardisierte Textformate nach TEI, also in XML und so weiter und so fort. Korpuslinguistische Analysen. Das Feld ist riesig und überall da, wo man Unterstützung braucht, kann man sie sich dort holen.
Zurück zum Stichwort neue Prüfungsformate festlegen, Neubewertung von Leistungen. Als wie sinnvoll erachten Sie einen gänzlichen Verzicht auf Prüfungsleistungen, die von zu Hause absolviert werden? Sprechen wir jetzt von schriftlichen Hausarbeiten beispielsweise.
Halte ich nicht für sinnvoll. Wir müssen sie nur anders einbetten. Und möglicherweise uns tatsächlich mal darüber Gedanken machen. Also ich mache mal zwei Dinge oder drei. Wenn ich darf. Also das Erste ist, man mag sich ja wundern, warum Universitäten so zögerlich sind im Moment in der Anerkennung von KI für Forschung und Lehre. Ja? Also es gibt diese typischen Statements, wie positionieren sie sich? 4 Universitäten haben es, glaube ich, verboten. Und alle anderen sagen, ach, schauen wir mal, wissen wir noch nicht. Der Hintergrund ist relativ einfach. Und zwar hat es mit der Frage von Prüfungsrecht und Prüfungsordnung zu tun. Und vor allen Dingen mit den Staatsabschlüssen, also Staatsexamina. Um da Veränderungen anzuschieben, braucht man ich würde mal schätzen, 1,5 bis 2 Jahre, bis das juristisch so sicher ist, dass man sagen kann, okay, das ist ein vernünftiges Staatsexamen, was wir hier absolvieren lassen, unsere Studierende. Deswegen kann ich, wird niemand aus Universitätsleitungen, aus Staatsministerien sagen, lasst uns doch mal bitte ganz kurz die Prüfungsordnung überarbeiten. Das wird also nicht passieren. Wir sind also gezwungen, auf das Ganze zu reagieren in den bestehenden Ordnungen. Mittelfristig wird es vielleicht anders sein. Kurzfristig, so wie wir jetzt die Entwicklung haben, sind wir zu kreativen Lösungen aufgefordert. Und das bedeutet, dass wir schriftliche Leistungen, so wie Hausarbeiten, dass wir eigentlich 2 Dinge machen müssen, die eigentlich im Selbstverständnis unserer Fächer liegen. Vielleicht setzen wir sie manchmal nicht so um, wie wir es sollten. Zum einen ist das, mehr Text bedeutet nicht gleich bessere Arbeit. Wir haben uns sehr schnell angewöhnt, sehr viel Text zu produzieren, und das wird in Zukunft mit diesen Tools noch eine ganz andere Hausnummer werden. Wenn ich eine Masterarbeit bekomme von 170 Seiten oder eine Promotionsschrift in 3 Bänden, dann reden wir vielleicht über Textumfänge, die in der Form nicht notwendig sind. Gleiches gilt für, und das wird noch viel härter sein, also für alle Texte, die intern in den Universitäten zirkulieren, ich sage jetzt mal, im Kontext akademischer Selbstverwaltung. Hier sollten wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so Machine-Reading-Circles reinlaufen, dass Maschinen nur noch Maschinentexte lesen und produzieren. Das ist total einfach, weil es alles standardisierte Aufgaben sind, die im Wesentlichen alle nur belasten und die sie gern delegieren. So oder so schon. Und das wird in Zukunft noch viel stärker der Fall sein. Deswegen sollten wir uns drastisch darauf einigen, Zeichnerobergrenzen einzuführen und diese auch konsequent durchzuhalten. Also, und diese Diskussion über diese Obergrenzen von schriftlichen Leistungen, die wünsche ich mir. Es muss möglich sein, darüber zu reden, dass man sagt, eine geisteswissenschaftliche Promotionsschrift soll 190 Seiten nicht überschreiten. Und da reden wir jetzt über Seiten, weil das so üblich ist, das ist Quatsch. Normalerweise braucht wir Zeichenumfänge, rechnen Sie 3000 Zeichen pro Seite. Okay, dann wissen Sie ungefähr, wo wir sind. Und diese Zeichengrenzen müssen eingehalten werden für alle schriftlichen Leistungen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist Standardisierung. Ja, also das heißt, wenn ich schriftliche Leistungen vergebe, sowas wie Prüfungsleistungen und ein Thema ausreiche, wie beschreiben Sie mir bitte doch mal die Morphologie des Verbs, das kann ich mir sparen. Ja, das kann jedes Tool besser als ich. Und das bringt uns eigentlich dazu, dass wir kreative Themenvergaben und kompetenzorientiert, das ist das Stichwort, kompetenzorientierte Formate zurechtlegen müssen, indem wir kreative Themen vergeben, die eben durch KI und Chatbots, die auf Normalisierung antrainiert sind, eben nicht umsetzen können. Das heißt, dass wir KI und KI-Unterstützung bei Standardisierung verwenden und das bewusst tun und reflektiert. Und dass wir auf der anderen Seite, dort, wo wir kreative Spielräume haben, uns mit Zeichenobergrenzen feste Limits setzen und aber eben dort Spiel- und Experimentierräume lassen, die auch kreative Themenstellungen zulassen. Und das sind diese beiden Aspekte, die bei den schriftlichen Leistungen eine Rolle spielen müssen. Mündliche Interaktionsformate hatte ich schon genannt, genau. Die darf ich nicht weiter ausführen, weil die eigentlich keine Prüfungsleistung sind, genau.
Ja, Sie sprachen ja jetzt viel vom Einbinden der KI. Es wurden ja aber auch bereits Stimmen publik, die einem Eingreifen in diese Entwicklung eher negativ gegenüberstehen. Professor André Marchand von der Uni Leipzig beispielsweise äußerte sich im August im Rahmen seines Artikels »Künstliche Intelligenz und die Abschlussarbeit«, veröffentlicht in »Forschung und Lehre«, bereits wie folgt. Zitat: »Schon bisher gab es keine Sicherheit darüber, welche Hilfen Studierende bei der Erstellung ihrer Abschlussarbeiten in Anspruch genommen haben. Friendly Reviews von anderen Studierenden, Ratschläge der Eltern oder Mentorinnen und Mentoren oder auch bezahlte Dienstleistungen von Lektorat über Schreibcoaching bis hin zu Ghostwriting. Prüflinge versichern eine eigenständige Leistung und die Hochschule vertraut darauf, dass dies der Wahrheit entspricht. Dieser Grundsatz sollte auch weiterhin gelten und nicht in einen Generalverdacht übergehen, nur weil Studierenden ein weiteres Hilfsmittel zur Verfügung steht.« Zitat Ende.
Aber das ist doch eine ganz positive Bewertung. Also man muss wissen, Forschung und Lehre ist ein bisschen konservatives Blatt. Ja, also die fallen schon ab und an mal durch eine Positionierung auf, die nicht so ganz ohne ist. Das sei mal dahingestellt. Das Zweite, also er äußert sich ja positiv. Also wenn Sie es mal von hinten aufziehen, sagt er, ich würde meinen Studierenden gern vertrauen. Und das sollte eigentlich auch der Grundsatz sein. Weil, wie er auch richtig sagt, auch bisher haben wir keinen Überblick darüber, wer wie in welcher Form Hilfe anderer sich zurechtlegt und vor allen Dingen nutzt. Und es ist eher so, dass es aus meiner Beobachtung heraus sicherlich Fachkulturen gibt, zu denen ich jetzt mal die der SLK nicht zählen würde. Aber es gibt andere Fachkulturen, in denen es faktisch Betrugswettläufe gibt, also in denen es darum geht, ein System bestmöglich zu schlagen. Das ist überall dort der Fall, wo Standardisierung die Regel ist. Also Multiple-Choice-Klausuren, ich sage jetzt mal ein Beispiel, mit 700 Teilnehmerinnen zu Thema XY. Ja, da können Sie damit rechnen, dass Sie dort Betrugsquoten von 35% haben und aufwärts. Wenn Sie eben solche Formate anbieten, müssen Sie damit leben. Das sieht bei uns ein bisschen anders aus und fängt bei uns damit an, wenn Sie eine fehlerfreie Arbeit kriegen. Können Sie ja überlegen, ob das möglich ist oder nicht und unter welchen Umständen das möglich ist. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen. Also man sollte, und das sage ich, Studierenden vertrauen und dieses Tool benutzen, den Gebrauch bestmöglich dokumentieren. Wir diskutieren das jetzt im Fakultätsrat auch vor dem Hintergrund eine Möglichkeit, wie wir mit unseren Studierenden da umgehen. Und das Zweite ist, dass wir bestimmte Aspekte in der Selbstständigkeitserklärung erwarten, nämlich dass diese Dokumentation sauber und nachvollziehbar ist, die relevanten Bereiche umfasst. Das heißt, wenn KI beim Schreibprozess unterstützt, also nicht bei Gliederungshilfen oder bei, ich habe mir ein Thema ausgedacht oder sowas. Und das Dritte ist, dass der Umgang mit der KI kritisch reflektiert wird. Das heißt, wo hat sie mir genutzt? Also wo konnte ich tatsächlich darauf setzen und wo war das Ergebnis so hanebüchen, dass ich sagte, es wäre grob fahrlässig, das in eine wissenschaftliche Arbeit zu integrieren. Also so, dass wir einen kritischen Umgang mit diesem Tool einfordern, wenn es denn genutzt wird. Und ich glaube, das ist im Moment das Gebot der Stunde. Das sieht vielleicht in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, da darf man sich warm anziehen. Aber in der aktuellen Situation, würde ich sagen, ist diese Positionierung sehr gut und wäre ich dabei.
Also auf Vertrauen setzen. Ja. Das nehme ich als ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich und mit diesem spannenden Interview verabschiede ich mich, denn dies war meine letzte Folge von Bot Talks, einer Podcast-Reihe von der Professur für Romanistische Sprachwissenschaft Französisch-Italienisch der TU Dresden. Vielen Dank fürs Zuhören sowie das Interesse.
Vielen Dank auch von mir und alles Gute für die Zukunft.